Kennst du eigentlich schon unseren neuen Newsletter? Ich finde den so cool, dass ich jetzt unbedingt mal Werbung dafür machen möchte. Wir widmen uns nämlich alle 3 Wochen einem Thema aus dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Job und Lebensplanung. Und weil wir so oft danach gefragt werden, integrieren wir in jeden Newsletter jetzt auch eine Coaching-Übung, die du direkt anwenden kannst. Wenn du dich für diesen Podcast interessierst, dann kann ich mir vorstellen, dass der Newsletter für dich auch interessant sein könnte. Schau doch mal vorbei auf www.strussundklausen.de/newsletter oder folge dem Link in den Shownotes.
Ein System, was sich eben selber beschleunigt, und da hilft es dann eben nur, eine reife Persönlichkeit, einen reifen Austausch mit seinem guten Umfeld zu finden, um zu sagen, hey, das macht Spaß, ähnlich wie vielleicht mal auf dem Jahrmarkt, und wir brauchen wieder ein bisschen Erdung, wir brauchen vielleicht Wald, Natur, wir brauchen einfach ein ruhigeres Gespräch, weil sonst wird manchmal eben das Leben dann vielleicht langweilig, obwohl das Leben überhaupt nicht langweilig ist, sondern ganz genial.
Hallo und herzlich willkommen bei Von Innen nach Außen Struss und Klausen, unserem Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, Job und Lebensplanung. Mein Name ist Jalé Grau und ich sitze hier regelmäßig zusammen mit dem Expertenteam aus Ranghild Struss und Johann Klausen. Die beiden sind nicht nur die Inhaber von Struss und Klausen Personal Development, sondern beraten auch seit vielen Jahren Menschen dabei, beruflich und privat ihr Potenzial zu entfalten. Wir tauchen in unseren Folgen tief in die Theorie ein und verbinden sie mit Beispielen aus der Berufspraxis, die du auf deine persönliche Situation anpassen kannst. Legen wir los. Manchmal erwische ich mich so abends auf dem Sofa sitzend mit meinem Handy in der Hand, alle To-Dos sind endlich abgearbeitet und dann scroll ich mich so durch meine Feeds und springe von Insta-Rezeptvideos zu LinkedIn und dann fällt mir noch ein, dass ich noch eine berufliche Mail schreiben könnte, weil ich auf LinkedIn irgendwas Spannendes sehe, worauf ich direkt eingehen möchte. Und dann springe ich noch in irgendwelche Online-Shops, die mir bei Insta vorgeschlagen werden. Im allerschlimmsten Fall kaufe ich auch noch irgendwas. Und dann gucke ich irgendwann auf die Uhr und merke, oh nein, jetzt ist eigentlich der Abend schon vorbei und ich habe hier total viel Zeit vertrödelt. Das hat auch Spaß gemacht, aber trotzdem erwische ich mich dabei, mich dann zu ärgern, dass ich irgendwie so viel Zeit an diesem Gerät und vor allem auf diesen sozialen Medien verbracht habe. Liebe Ranghild, wieso, das klingt ja irgendwie so ein bisschen nach Sucht, wieso ist das so? Also wieso verliere ich mich da so drin?
Erstmal kannst du nichts dafür. Die Mechanismen von Social Media sind auf den ganz unterschiedlichen Portalen darauf ausgerichtet, dass du süchtig wirst. Also es gibt einen sogenannten intermittierenden Belohnungsmechanismus. Das heißt, du wirst immer wieder mit anregenden Inhalten von außen versehen, die so einen Dopamin-Rush, eine Dopaminausschüttung in dir auslösen. Und weil sich das anfühlt wie so ein Belohnungshigh, willst du immer wieder mehr davon haben. Also
was belohnt mich jetzt an meinem Feed?
Dass du ein intensives Gefühl im Inneren erlangst, ohne dass du dich in irgendeiner Form anstrengen musst. Also evolutorisch betrachtet hast du ja nichts dafür leisten müssen, dass du rezeptiv, also einfach von außen konsumtiv mit irgendwelchen Inhalten versorgt wirst.
Und es ist deswegen ja, bist du danach ja eben auch nicht immer satt.
Weil aber es ist was anderes als eine Serie gucken, oder? Ist das der gleiche Dopaminausstoß?
Also auch bei Serien ist es ja so, dass die Geschwindigkeit, in der bestimmte Thematiken behandelt werden, um ein x-faches höher ist, als du das im echten Leben wirklich erleben würdest. Das heißt, deine Reizschwelle für das, was du als irgendwie angenehm oder spaßig oder intensiv empfindest, wird immer weiter hochgeschraubt. Und je kürzer diese Videos sind, desto schneller hintereinander kommen diese ganz kleinen Rushes sozusagen. Und das Problem dabei ist aber erstens, das ist natürlich so inszeniert, weil du ja nicht der Kunde der Social-Media-Plattformen bist, sondern du bist der User. Und das ist erstmal eine ganz wichtige Unterscheidung. Es wird ja extra so aufgebaut, dass du möglichst lange da bleibst, damit deine Daten, dein Userverhalten, deine Zeit, die du dem zur Verfügung stellst, maximiert wird, damit dir möglichst viele kommerzielle Angebote gemacht werden können. Und du hast ja auch gerade schon gesagt,
ich gehe auch noch drauf ein.
Ganz genau, du klickst auch noch drauf. Wie schön. Also du bist nicht der Kunde, du bist der User. Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung. Das heißt, diese Plattformen sind dafür designt, dass du abhängig wirst. Das erreicht man über eine Belohnungs- und eine Suchtstruktur. Und das erreicht man sogar noch dadurch, und da wird es dann auch ein bisschen schwieriger und komplizierter, dass dein Gehirn einen sogenannten Homöostase-Effekt herstellt. Das heißt, er versucht immer, die allgemeine Baseline deines Dopaminlevels irgendwie in Balance zu halten. Und je mehr du dir diesen konsumtiven Schnell-Dopamin-Rush gibst, desto geringer wird dein allgemeines Dopamin-Level im Alltag geregelt. Das heißt, du verlierst im Alltag die Fähigkeit, dich über das zu freuen oder das wirklich angenehm und anregend zu finden, was halt die Normalität des Lebens ausmacht. Was dann eben auch dazu führt, dass du vielleicht eine eher Gefühlsarmut entwickeln könntest. Ne? Deshalb sind zum Beispiel auch eher depressive Verstimmungen oder Angstzustände nachweislich mit dem exzessiven Gebrauch von Social Media angestiegen.
Genau, also wie bei allen, die Dosis macht das Gift. Und hier, vielleicht beamen wir uns nochmal einmal raus, weil es ja eine total tolle Errungenschaft ist. Also wenn wir nochmal uns angucken, was Social Media alles leistet, was überhaupt wir damit für eine Reichweite generieren können, dass du überhaupt auf der Couch sitzen kannst mit dem Gefühl, ach, du kannst mal eben die ganze Welt bereisen, nicht? Du kannst mal eben alles angucken, du kannst in Gemeinschaft treten, du kannst das Gefühl haben, dass du noch schnell mal was einkaufen könntest, dass du deine wichtigen Marketinggedanken, die du hast, oder Vernetzungsgedanken, die du ja so wunderbar hast, das kannst du eben auf Knopfdruck im wahrsten Sinne des Wortes dir alles reinziehen, auf einem kleinen Tablet, auf dem Handy, auf dem PC, wie auch immer. Und das ist natürlich mega cool. Also wenn man sich überlegt, was kann das alles, können wir natürlich damit netzwerken, wir können damit irgendwie Communities bilden, wir können damit Leute erreichen, die wir vielleicht 20 Jahre nicht mehr gesehen haben, theoretisch, die jetzt irgendwo in Singapur sind oder ganz woanders. Das hat natürlich, und es unterhält ja wahnsinnig. Also was natürlich einmal, was Rangel gerade so schön beschrieben hat, mit was in unserem Körper oder auch in unserem Gehirn vonstatten geht, ist ja dann auch, wenn man es kulturpsychologisch betrachtet, einfach, wir Menschen wollen entertained werden, das macht uns Spaß, wir wollen unterhalten werden. Also ist es dann natürlich auch irgendwie eine ganz tolle Sache, dass da so viel passiert, da ist Lebendigkeit, da ist Leben. Das ist natürlich auch im Kontrast zum manchmal vielleicht fast ein bisschen langweiligen, grauen, nennt man es ja auch Alltag, dann so ein schönes Gegengewicht. Das heißt, es hat auch ganz, ganz schöne farbige Belebungstendenzen. Gleichzeitig ist immer, wenn Rangel das eben natürlich auch so wunderbar beschreibt, ist die Frage, wenn es kippt. Und da das eben manchmal sich danach nicht so anfühlt, als hättest du was erreicht, sonst hättest du uns auch nicht so eine schöne Einleitung geliefert, dann ist natürlich der Nachteil, dass du denkst, ah, hat es sich jetzt wirklich voll angefühlt? Bin ich in Fülle gegangen? Bin ich wirklich mit jemandem in Kontakt getreten? Und dann können eben so Erscheinungen wie Frustration vielleicht erstmal auftauchen. Oder eben dein Zeitmanagement geht bisschen kaputt. Das heißt, es ist hier so eine Polarität. Es ist nicht generell ist das schlecht oder gut, sondern es gibt eben ganz viele Tendenzen, die natürlich auch dafür sorgen, dass wir am Ball bleiben, und das perpetuiert sich natürlich durch diese Schnelligkeit und auch die Schnelligkeit bei TikTok zum Beispiel ist es natürlich, da wird es ja, also da bleibt man ja quasi hängen, auch eben, weil es wirklich wie bei den alten Römern so Schauspiel ist, also es ist ja herrlich, da kann man gar nicht weggucken.
Und was ich bei mir feststelle, ich springe so zwischen den Plattformen, Entschuldigung, also ich bin auf Insta und dann fällt mir was ein und dann gehe ich wieder auf LinkedIn und wieder zurück und vielleicht mache ich auch da was Sinnvolles. Also ich nutze es ja auch sehr für unseren Job hier. Mhm. Ich könnte mich da jetzt nicht abmelden, das würde ich auch nicht wollen oder sinnvoll finden. Aber dieses Hin- und Herspringen, was macht das denn? Weil ich glaube, das kennen auch viele.
Also dieses Hin- und Herspringen führt auf jeden Fall zu einer Nervosität und auch einer abgeflachten Konzentrationsfähigkeit, weil du ja die ganze Zeit mit irgendeiner Informationsflut versehen wirst, die du zeitlich dann gar nicht mehr wirklich verarbeiten, reflektieren, in die Tiefe irgendwie anschauen kannst, sondern du wirst immer wieder mit neuen Impulsen versehen. Und jetzt hast du ja gesagt, du machst das auch noch abends. Das ist natürlich dann auch nochmal eine besondere Aufregung fürs Gehirn, muss man ganz ehrlich sagen, ne? Also da alleine das Blaulicht und diese ganzen Informationen, die du da generierst, die stiften natürlich eine Menge Unruhe. Ich bin persönlich ja totaler Social Media Fan. Ich liebe auch TikTok. Ja, ich liebe TikTok. Ich bin reiner Konsument. Also es ist definitiv so, dass wir natürlich durch Social Media auch Zugang zu innovativen Gedanken haben, dass, wie Johann sagt, wir uns vernetzen können, dass wir uns auch mit Wissen versorgen können, was wir vielleicht sonst gar nicht zugänglich gehabt hätten und so. Es geht aber darum, und da hast du ja gerade gesagt, du bist dem eigentlich zum Opfer gefallen, nicht das Opfer dieser Plattform, der Social Media Mechanismen zu zu sein, sondern sich mal gewahr zu werden, was da eigentlich passiert, damit man es auch zum Guten einsetzen kann. Also damit man die Chancen und Möglichkeiten, die Social Media bietet, auch wirklich nutzen kann für sich persönlich und dann aber eben auch für die Beziehungsgestaltung und gesellschaftlich, also beruflich zum Beispiel auch oder so.
Du scheinst das ja super gut hinzukriegen. Also ich finde, du bist immer ein gutes Beispiel für irgendwie wahnsinnig diszipliniert, was sowas angeht. Hast du ja schon in einigen Folgen hier sehr viel tolle Tipps preisgegeben. Wie machst du denn das? Also du sagst, du findest TikTok toll und bist ja scheinbar nicht süchtig danach.
Also ich habe definitiv eine Suchttendenz, die hat jeder, wenn er sich mit diesen Medien beschäftigt, weil was Jörn auch gerade meinte, das ist natürlich auch so eine Sensationsgeilheit und je intensiver die Gefühle sind, desto mehr spricht es sich an. Also ich glaube, da kann sich keiner wirklich vor schützen, dass er nicht auch eine Tendenz hätte, vielleicht eine Abhängigkeit zu entwickeln. Ich weiß das über mich und deshalb gehe ich bewusst damit um. Also bei mir gibt es eben Zeiten, die sind total Social Media frei. Das heißt, ich habe ganz klare Offline-Zeiten, ich investiere in analoge Beschäftigungen, also ich treffe reale Menschen, ich beschäftige mich irgendwie mit kreativen Hobbys, ich schreibe noch mit der Hand und nicht auf dem Computer meinen Journal. Also ich bin da ganz diszipliniert, ein Gegengewicht zu schaffen und deshalb machen wir ja heute auch diese Folge. Ich finde schon, dass man bewusst aufpassen sollte, nicht in die Selbstentfremdung zu geraten und das gelingt mir natürlich auch deshalb, weil wer meine Social Media Profile kennt, weiß, dass ich gar nicht selbst so viel poste. Also Instagram und auch TikTok nutze ich rein als Konsument und für den Unternehmensaccount machen das ja KollegInnen von uns, das mache ich auch nicht selbst, weil ich glaube, dass es für mich einfach gut ist, nicht in so einen Kreislauf der Selbstdarstellung zu kommen. Das machen wir auf LinkedIn natürlich schon. Also wer Lust hat, uns auf LinkedIn zu folgen, wir freuen uns natürlich auch total, wenn ein bisschen Liebe dagelassen wird, weil ich da nämlich auch häufig einen richtig großen Schmerz habe. Es gibt nämlich ganz viele Menschen, die sich eigentlich mit recht wenig Inhalt präsentieren und aber extrem viel Selbstmarketing betreiben, dafür eine Projektionsfläche für andere sind und dann ganz viel Aufmerksamkeit bekommen.
Und was ist daran kritisch?
Naja, wenn ich das eigene Selbst quasi zur Ware werden lasse, wenn ich nicht mehr unterscheiden kann zwischen meiner inszenierten Person und meinem wahren Selbst, dann entsteht eine Art von Diskrepanz, die ich vielleicht irgendwann auch emotional gar nicht mehr überbrücken kann. Also es ist ja total normal, dass wir eine Persona darstellen. Jeder ist immer irgendwie im Kompromiss zwischen seinem echten Inneren und dem, was zum Beispiel Rollenerwartungen sind oder was jemand auch denkt, was er nach außen zeigen möchte und was vielleicht auch nicht und so. Das ist total normal, aber wenn so eine Überidentifikation mit der Rolle im Außen stattfindet, dann wird das gelebte Leben einfach schwerer und dann entstehen innere Dissonanzen und dann entsteht ein Gefühl von Einsamkeit. Also
vielleicht können wir da nochmal drauf eingehen. Also für die Influencerinnen innen unter euch ist das vielleicht ganz spannend. Was passiert ganz genau, wenn wir jetzt ganz viel posten und da uns so eine Social Media Persona zulegen? Was ist gut daran und was sind auch da die Gefahren?
Ja, also man muss natürlich sagen, ist auch immer typbedingt, ne? Wenn man natürlich eher stabiler ist oder vielleicht auch generell innen und außen, also Fremd- und Selbstbild irgendwie in gutem Einklang hat, dann wird das nicht so wahnsinnige Folgen haben. Dann ist natürlich auch zu viel. Das ist ja bei allen Sachen so. Das würde jetzt nicht nur bei Social Media so sein. Aber ich glaube, das ist natürlich gut, sich da auch immer so ein bisschen zu hinterfragen. Dann sollte natürlich die Präsenz auch dazu passen, was man eigentlich vom Inhalt her auch macht und vermitteln möchte. Und das ist irgendwie vielleicht auch mit dem Thema, die einen selber bewegen, irgendwie passend ist. Dann hatten wir ja schon das Thema, das Rangit gesagt hat, dass es irgendwie doch gutes Selbstmanagement gibt, auch gutes Zeitmanagement gibt, eben wirklich da zu schauen, wann wird es auch zu viel, wann kann man es eben nicht mehr steuern. Das braucht diese Bewusstheit und auch ein bisschen Selbstbewusstheit.
Also, dass man richtig Zeitfenster festlegt, in diesen Zeitfenstern poste ich.
Ja, also ich glaube oder wir glauben ja sehr daran, dass es immer gut ist, richtige Räume für bestimmte Themen aufzumachen. Immer, es wird dann eher kritisch, wenn die sich alle überlappen und alles ineinander übergeht, weil dann ist es ja so, dass es zerfranst. Dann weiß man eigentlich, dann wird's hektisch, dann wird's irgendwie so ein bisschen neurotisch, sage ich mal, übertrieben gesagt. Und dann verliert man sich logischerweise darüber und die Zuschauer natürlich auch manchmal, weil man dann irgendwo reingezogen wird, was ganz fantastisch ist und irgendwie aufregend, aber vielleicht dann nicht mehr so viel zu tun hat mit dem eigentlichen Alltag. Also das Schöne ist, dass man mal rausgehen kann und auch in Anführungsstrichen flüchten kann Und das ist ja auch toll, jetzt wenn es irgendwie draußen irgendwie nicht so ist, wie man es gerne hat, dann ist das ja eine tolle Sache. Und gleichzeitig würden wir immer dafür plädieren, dass es eben wichtig ist, diese Balance herzustellen, dass man auch wieder einen reellen, faktischen Kontakt, also so wie wir hier eben jetzt auch herrlich in einem Podcast-Raum sitzen, zu viert gerade, dann will man sich doch auch mal begegnen und spüren, und das ist eben schon nochmal einfach was anderes.
Oh, dazu fallen mir so viele Sachen ein, weil das, was du gerade meintest, sich zu spüren und überhaupt in einer emotionalen Resonanz sich zu befinden, das findet halt nur statt im echten Kontakt. Also wenn du dir alleine mal überlegst, wie du zum Beispiel FaceTime oder Teams oder Zoom-Calls hast, du kannst de facto der Person gegenüber nie in die Augen gucken. Also entweder betreibst du Nabelschau und schaust die ganze Zeit dein eigenes Bild an, während du mit dieser Person sprichst, oder du schaust in die Kamera, und das ist auch außerhalb des Kontakts, weil dich aus der Kamera das Gegenüber auch nicht anschaut. Das heißt, dieses echte Leben, die echte Gemeinschaft, die wirklich dieses mein Blick trifft deinen, und wir stellen einen Beziehungsraum her, der eben auch von Emotionen und von Resonanz und von Energie gefüllt ist, der ist ja auch dafür verantwortlich, dass du eben ein echtes, ein tiefes Selbstverständnis und Ich-Verständnis entwickelst. Es ist total normal, dass wir uns sozial vergleichen, und es ist auch total normal, dass wir unser Ich-Verständnis auch im Blick des Gegenübers entwickeln. Also mein Ich entwickelt sich auch im Spiegel des Du. Das ist ganz normal. Aber was du gerade meintest, Johann, und das finde ich so spannend, die Balance zwischen Selbst- und Fremdbild, die verschiebt sich, wenn ich übermäßig aktiv auf Social Media meine eigene Authentizität zum Konsumobjekt mache. Warum? Weil früher war es meine Freundin, meine Mutter, mein Nachbar und vielleicht noch mein Arbeitskollege, mit dem ich dieses Spiegelungsprinzip erfahren habe. Und heute ist N unendlich geworden. Das heißt, wenn du immer mit dieser imaginären Vorstellung eines Publikums durch die Gegend läufst, dann werden irgendwann deine echten Kontakte auch davon beeinflusst. Und das erleben wir auch total häufig in der, ganz einfach, das erleben wir total häufig in der Beratung, dass zum Beispiel, wenn du, sagen wir mal, du hast Streit mit deiner Kollegin, und dann weißt du, meine Kollegin folgt mir nicht auf Instagram, und da schlachte ich jetzt den Konflikt mal so richtig aus, mach mich irgendwie zum Opfer, krieg ganz viel Bestätigung und oh, wie gemein die ist und so, und werde immer wieder jedes Social Media Profil ist im Grunde genommen auch eine Echokammer, ne? Werde immer wieder bestätigt in dem, was ich eigentlich denke, und zwar überproportional intensiv auf einer emotionalen Ebene. So, und jetzt habe ich das alles vielleicht eingesammelt, habe deshalb schon innerlich so ein Befriedigungsgefühl erfahren und habe überhaupt keinen Bock mehr, den Konflikt mit meiner Kollegin im echten Leben zu klären. Warum? Weil das natürlich viel weniger intensiv ist, das ist viel weniger aufregend, das ist viel weniger Dopamin-Rush. Und viel weniger
Publikum auch.
Ne? Ganz genau, es ist viel weniger Applaus, Bestätigung, Rückenwind und so weiter. Mhm. Das heißt, ich meide dann vielleicht irgendwann diese persönliche Auseinandersetzung, weil sie sich für mich überhaupt nicht mehr spannend anfühlt, weil ich in dieser Tiefe überhaupt gar kein Erleben mehr habe. Das ist das eine. Und das andere, weil du es gerade meintest, ist, letztendlich übernimmt dieses imaginäre Publikum dann auch im 1:1-Kontakt eine Kontrolle, weil ich so gewohnt bin, meine Persona zu inszenieren, dass wenn ich mit dir im 1:1 bin, dass ich vielleicht sogar irgendwelche Kommentare aus Social Media wiederhole oder dir noch irgendeine Diagnose gebe, dass du nun, keine Ahnung, mich gaslighten würdest oder wie auch immer. Also der natürliche Bezug zum eigenen Wesenskern ist gefährdet, wenn ich mich mit meiner Social-Media-Identität überidentifiziere. Und was du gerade gesagt hast, das kann ja dann auch eine fragmentierte Identität sein, ne? Dann bin ich vielleicht auf LinkedIn irgendwie die wahnsinnig professionelle XY, und dann auf TikTok lasse ich aber so die Sau raus, dass ich vielleicht zu Hause gar nicht mehr so genau weiß, okay, wie kriege ich diese Teile jetzt irgendwie auch zusammen, ne?
Und es kann ja auch das Gegenteil sein, dass man richtig fertig gemacht wird, ne? Also das ist ja bestimmt auch nicht ganz, geht ja auch nicht spurlos an einem Menschen vorüber, wenn dann da irgendwie so Hasskommentare kommen.
Ja, also ich meine, es geht einfach, wenn man es psychologisch betrachtet, sehr menschlich dazu. Dadurch, und da es auch anonym teilweise ist oder nicht direkt verfügbar oder nicht eben im 1:1-Kontakt, hat das natürlich auch Auswüchse, die, sage ich mal, in den menschlichen Schatten zu finden sind, die natürlich erstmal jeder sagen würde, hat man nicht, aber das, was dann eben mit Hate und mit Mobbing und mit überhaupt vielleicht auch Zuspitzung, Polarisierung, Spaltung, all diese wunderbaren Worte, die es heutzutage gibt und die auch das natürlich in der Gesellschaft echt exponentiell vorantreiben. Also deswegen würden wir sagen, wenn es geht, natürlich wieder mehr auf Verbindung, mehr auf Austausch, mehr auch auf Großzügigkeit und nicht sofort auf jeden Satz oder auf jedes Wort oder jedes Bild drauf zu stürzen und drauf zu hacken. Aber es hat natürlich diese Fantasie, weil wenn man zum Beispiel im Alltag vielleicht manchmal denkt, ah, ich fühle mich hier gerade so machtlos oder ich irgendwie kann ich sowieso nichts ausrichten, dann hat man für einen kurzen Zeitpunkt oder auch einen längeren Zeitpunkt natürlich über dieses World Wide Web einen kurzen Machteffekt oder auch einen langen Machteffekt. Und das ist natürlich was Tolles. Das gibt vielleicht nicht immer jeder zu, weil das nicht alles bewusste Mechanismen sind. Es ist sehr unbewusst. Also wir Menschen sind deutlich unbewusster, als wir das vielleicht manchmal so denken und als wir das vielleicht auch manchmal so zugeben. Aber das ist ein total wichtiger Punkt, weil dieses erste Gefühl der Nähe, dieses erste Gefühl, also Community, wir wissen ja noch alle, als die ersten Sachen im Internet auftauchen, das war natürlich schön. Da hat man da irgendwie seine Freundesgruppen.
StudiVZ.
Ja, also was gab es da als Tolles? Und das war jetzt nie so mein Ding, aber das ist... Ich kann total verstehen, dass man das faszinierend findet und dass das irgendwie toll ist, weil das echt eben richtige Vernetzung, Community für Leute, die möglicherweise auch allein sind, die möglicherweise sich auch mit Themen ganz allein gelassen fühlen. Dafür ist das erstmal eine ganz, 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 ganz tolle Sache. Und es kann dann eben wie alles irgendwann kippen. Und das ist das Dramatische, wenn es eben dann eher ins Dagegen geht, wenn es eher nicht mehr sich ausgereden lassen wird. Wenn es eben fragmentiert wird, wie Rangel sagt, weil, und da sind wir wieder bei der Aufmerksamkeitsspanne, die wird eben tendenziell, kann man Forschungsergebnisse sich zu angucken, wird immer kürzer, wird natürlich auch bei Schülern und bei Kindern immer kürzer. Und dadurch wird es eben so einen, sage ich mal, selbst, ja, wie nennt man das noch, ein System, was sich eben selber beschleunigt. Und da hilft es dann eben nur an eine reife Persönlichkeit, einen reifen Austausch mit seinem guten Umfeld zu finden, um zu sagen, hey, das macht Spaß, ähnlich wie vielleicht mal auf dem Jahrmarkt oder irgendwie so Action draußen zu erleben. Und wir brauchen wieder ein bisschen Erdung, wir brauchen vielleicht Wald, Natur, wir brauchen einfach ein ruhigeres Gespräch, weil sonst wird manchmal eben das Leben dann vielleicht langweilig, obwohl das Leben überhaupt nicht langweilig ist, sondern ganz genial.
Also ich habe neulich eine Kundin gehabt, da ist das ganz schön explodiert mit dieser fragmentierten Identität. Und zwar hat die ein Unternehmen übernommen und musste dann ziemlich viele Layoffs machen, weil das einfach restrukturiert werden musste, damit es weiter profitabel bleibt. Und in ihrer LinkedIn-Community hat sie dann diesen Prozess geteilt und hat irgendwie natürlich auch um Mitgefühl gebeten und ne, hat sich so auch die positiven Aspekte dieser Unternehmensentwicklung rausgegriffen. Und das führte dann zu einem unfassbaren Shitstorm innerhalb ihrer eigenen Firma, was natürlich dann ein furchtbares Erleben ist, weil diese Rolle, die sie auf Social Media LinkedIn wahrnimmt, natürlich eine ganz andere ist, als die, die ihre Mitarbeitenden von ihr verlangen, ne? Weil die Mitarbeitenden natürlich ein Interesse haben, nicht entlassen zu werden und so weiter. Und dann da gefestigt zu sein und sich bei irgendwelchen Hasskommentaren und bei wirklich Diffamierungen, die ja auch häufig im anonymen Raum dann stattfinden, also diese Leute trauen sich ja dann vielleicht auch manchmal gar nicht, das direkt zu äußern, sondern nutzen dann diese Anonymität für Hate Mail und für Bashing und für Social Media Mobbing und so. Und das ist eine gestandene Frau, die ich unfassbar toll finde. Und selbst sie mit ihrer inneren Stärke, die sie eigentlich hat, ist davon wirklich verletzt worden. Also das hat sie wirklich durcheinander gebracht. Und jetzt muss man sich mal überlegen, die 13- bis 18-Jährigen, bei denen ja dieses Brainmapping, also die neuronale Verknüpfung auch noch im Werden ist, noch viel mehr als bei uns jetzt. Ich meine, Neuroplastizität des Gehirns, auch wir entwickeln unseres weiter. Aber da ist das ja noch viel identitätsbildender, auch innerhalb der Peer Group und so weiter. Und wenn du, wie Johann eben gesagt hat, gar nicht dieses Selbst schon so entwickelt und so connected mit dir hast, dass du die Stärke hast, auch unterscheiden zu können, was davon nehme ich jetzt und was lasse ich fallen und was betrifft mich wirklich und was auch nicht, dann ist natürlich meine psychische Stabilität, meine emotionale Stabilität durch dieses Feedback, was ich in Social Media bekomme für meine Persona dort, maßgeblich gefährdet.
Das ist ja nochmal eigentlich ein Thema für eine gesonderte Folge, würde ich sagen. Aber ich finde es zu spannend, um es jetzt auszulassen. Und wie schön, dass du es schon angesprochen hast. Wie steht ihr dazu als Experten dieses Themas? Es ist ja gerade in aller Bunde, soll das irgendwie verboten werden oder gibt es irgendwie eine Altersgrenze? Geht das überhaupt? Was denkt ihr?
Ja, das ist ein total spannendes Thema. Ich würde immer sagen, oder wir, dass es immer um eine Integration geht. Weil es geht, wenn man schon sagt, Verbote, da reagieren wir alle nicht besonders gut drauf und finde Jugendliche sollten dann auch sagen, jetzt möchte ich dann und dann auch das natürlich nutzen. Außerdem darf man ja auch eine gewisse Medienkompetenz entwickeln und die entwickelt man natürlich nur, indem man das in einer gewissen Bahn mit so ein bisschen Leitplanken natürlich auch formt.
Die Frage ist aber, wann ist der Start?
Ja, total. Wir glauben, also darüber gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen. Wahrscheinlich unsere eigenen herausgeformten Meinungen sind, dass es je später, desto besser natürlich bei gleichzeitig noch gucken, dass man am Ball bleibt, die Technik zu nutzen zu können. Das ist wirklich ein schmaler Grat. Häufig sind eher die Eltern oder die Bezugspersonen überfordert mit, weil das eben so schnell geht und die Jugendlichen ja, die sind ja damit geboren. Also es gab noch nie ein mit, es gab noch nie ein ohne, so, sondern es gab immer nur mit, nicht? Das darf man eben auch nicht vergessen. Und es ist auch eine ganz tolle Sache und eine ganz tolle Chance. Also weil man irre viel und schnell Wissen ja auch aneignen kann. Gleichzeitig ist es eben too much information im wahrsten Sinne des Wortes, um das überhaupt gut zu filtern und das auch zu verdauen. Insofern würde ich immer sagen, es braucht echt Zeiten, also wie wirklich vom Schlafen gehen unbedingt, also handyfreies Schlafzimmer etc. pp. Wäre natürlich top. Auch, ich denke auch Schulen wieder, dass es Stunden mindestens gibt, in denen es wirklich gar nicht nutzbar ist, weil wenn man die Studien sieht, wie viel man am Handy ist oder auch Jugendliche und Kinder am Handy sind, dann sind es ja Stunden über Stunden und das heißt, der Tag hat ja bekanntlich nur 24 Stunden und dann muss man das auch automatisch in der Schule nutzen. Also das heißt, und zwar nicht, weil man es soll, sondern weil es natürlich unterm Tisch irgendwie genutzt wird und das ist ja auch blöde. Also kann man sich nicht mehr darauf konzentrieren, was da eigentlich abgeht. Was witzigerweise abnimmt, ist die sogenannte Selbstregulationskompetenz und das bedeutet eben, dass man überhaupt noch die Lust oder den Aufwand entwickelt, die Fähigkeit, sich Ziele zu setzen. Und dann stumpft natürlich irgendwann der ganze Prozess ab, auch Sachen überhaupt aktiv in die Wege zu leiten, sei es nur zum Sport zu gehen, sei es Leute zu treffen. Also so ganz kleine Themen. Früher hat man ja quasi noch sich einfach angerufen bei seinem Freund zu Hause und hat dann gesagt, ist XY da? Und dann war er entweder da oder nicht. Ne? Das kennt eben heute keiner mehr. Insofern ist es absurd, jetzt einem 16-Jährigen zu sagen, bitte lass dein Handy zu Hause. Aber es müsste Regeln geben.
Also es gibt ja jetzt gerade dieses Buch von Jonathan Haidt, The Anxious Generation. Ich bin ein großer Freund auch von einem vorherigen Buch von ihm, The Righteous Mind, was auch damit gut in Verbindung gebracht werden kann. Auf jeden Fall ist dort ja ganz klar gesagt, dass es eben auch Offline-Zeiten geben muss. Also zum Beispiel handyfreie Schulen ist eine seiner Thesen. Und dass die Einführung eines Telefons in das Leben des Jugendlichen erst ab 14 stattfinden sollte und Social Media erst ab 16. Ich habe neulich ein Interview mit einer Expertin gehört, die gesagt hat, sie würde ihrem 13-Jährigen eher raten zu rauchen als zu Social Media.
Das ist ein krasses Ding.
Ja, und das, ich fand es auch so krass und sie hat das aber so toll begründet, weil sie meinte, hey, wenn du zwischen 13 und 18 moderat rauchst, dann erholt sich deine Lunge davon. Ist jetzt vielleicht auch, ne, ist auch polarisierend, aber sie meinte, die Auswirkungen auf das Gehirn von übermäßigem Social Media Gebrauch und noch schlimmer von eben einer einer eigenen Social Media Identität Pflege, die ist so nachhaltig, weil sie die Entwicklung des Gehirns so nachhaltig beeinflusst, dass, genau wie Jörn gerade meinte, dann auch zum Beispiel die Fähigkeit, komplexe Probleme zu lösen, total sinkt, weil die Aufmerksamkeitsspanne so kurz ist, weil die Konzentration schlechter wird, weil auch die Fähigkeit, tiefe Gefühle wirklich auszudrücken, zu regulieren, zu erleben, in den Austausch zu bringen, maximal abgestumpft wird. Und da geht's ja jetzt nicht darum, dass die da Research betreiben oder irgendwie sich gut mit elektronischen Assistenten oder mit KI-Assistenten auseinandersetzen, sondern da geht es hauptsächlich um Doomscrolling. Und
auch echt keine coolen Inhalte, ne?
Genau, also, ja,
gefährliche Inhalte.
Ja, genau, man kann das nicht so kontrollieren. Ich war zufällig mit, als eine Freundin zum Medientraining gegangen ist, in der Schule ihrer Kinder. Und das war so spannend, weil da einfach rauskam, dass die Eltern überhaupt keinen Peil haben davon, was die Kinder eigentlich auf dem Handy machen.
Hätte ich und auch nicht.
Genau, also, wie Jörn auch gerade meinte, eben diese kognitive Fähigkeit zur Kontrolle, zur Steuerung, das, die haben die Jugendlichen noch nicht. Ich würde sagen, ich habe sie nicht. Ich muss mir wirklich ganz künstliche Grenzen setzen und auch ich muss darauf aufpassen, dass ich bei meinem kuratierten Feed bleibe. Ich muss aufpassen, dass ich nicht irgendwelchen Algorithmen zum Opfer falle, die im Grunde genommen eine Filterblase darstellen, damit ich auch noch Meinungsvielfalt erlebe. Weil das ja das Problem ist, dass wir diesen bewussten Umgang nicht haben und deshalb finde ich die Frage gar nicht so spannend, ab wann das sein sollte, sondern die Frage ist, wie findet diese Hinführung zu Social Media statt?
Umgang Umgang und eine Integration. Deswegen ist es auch immer so spannend, dass man dann plötzlich so Fronten oder Generationsthemen aufmacht, weil im Grunde betrifft es alle. Und häufig ist es auch so, dass jetzt, wir machen ja auch Schülerberatung und in Richtung Ausbildung und Studium etc. und Lebenswege und Karriereplanung eben, aber vor allen Dingen auch Standortbestimmung und wo liegen so Talente und ähnliches. Da ist es ganz lustig, dass sich eben die Jugendlichen hier wirklich den ganzen Tag fast gar nicht mit ihrem Handy auseinandersetzen.
Gar nicht.
Also außer in der Pause eigentlich gar nicht.
Ich sag sogar immer, bitte lassen Sie es in der
Tasche. Und kaum
kommen
die Eltern rein, muss man wirklich die Frage stellen, hey, sind die Handys an oder aus? Beziehungsweise, oh, dann vibriert es in der einen Tasche. Und das ist eben spannend. Wir sind dann alle eigentlich in einem Boot. Und häufig, glaube ich, ist es auch ein Schamthema, ehrlich gesagt, der Erwachsenen, dass die ja das Handy genauso wie so ein Chip schon fast am Ohr haben. Also sind wir ja alle voll dabei, dass das auch da natürlich auch die Vorbildfunktion, da sind wir alle gefragt, dass wir nicht immer bei jedem Essen das Handy auf dem Tisch haben, dass wir natürlich nicht die ganze Zeit dieses Elektrogerät irgendwie bei uns liegen haben. Da dürfen wir uns alle an die eigene Nase fassen. Und das ist nicht, weil wir hier irgendwie einen pädagogischen Auftrag haben, ganz im Gegenteil, sondern weil es natürlich an uns allen liegt, dass in die Welt, also das ist alles da. Deswegen ist es absurd zu sagen, wie können wir es jetzt verbannen oder wie können wir es, nein, wir müssen es schön und wahrhaftig integrieren und natürlich gewisse Regeln muss es geben.
Ich habe schon das Gefühl, einen pädagogischen Auftrag zu
haben. Ja, aber der war ja nur, wir sind ja jetzt hier nicht.
Ich habe richtig Angst davor. Also mir macht das richtig Sorge, dieses Thema.
Ich meine nur ganz im Positiven. Ich finde, die Menschen, natürlich ist es ja auch alles so schnell geworden und dann ist das ein kurzer Fix, ne? Und eine kurze Ablenkung. Das ist total mega. Kein Mensch steht mehr am und wartet auf den Bus und guckt quasi einfach nur im Busch.
Aber was ich so spannend finde, wenn ich so Teenage-Eltern oder auch die Eltern, die hier bei uns in der jugendlichen Beratung mitkommen, niemand sagt, oh, ich bin so froh, dass mein Kind endlich ein Handy hat und endlich auf Instagram ist. Das ist ja so viel besser jetzt geworden, ja, bei allen Vorteilen, die wir ja hier auch ausführlich präsentiert haben. Also niemand sagt, dass es irgendwie was Gutes ins Leben gebracht hat. Aber der Gruppenzwang, der scheint ja so groß zu sein, dass die Eltern Angst haben, was ich auch total verstehen kann, dass dann das einzige Kind in der Klasse irgendwie nicht auf Insta ist, dass man dann irgendwie ausgeschlossen werden kann. Das ist ja ein Balanceakt. Wie seht ihr das?
Aber ich glaube, es ist bei den Eltern häufig, ist es wirklich, weil es eine komplett Überforderung ist, dann setzt schnell Scham oder auch mache ich was falsch oder Kontrollverlust ein. Und dann wird halt quasi auf dieses Subjekt draufgelegt, was es alles mit uns macht. Die richtige Methode wäre, die Verantwortung zu übernehmen, wie man das ja auch sonst macht. Man lässt ja auch keine Herdplatte an oder nicht, heizt zu hoch, sondern würde sich natürlich dann damit auseinandersetzen, wie können wir damit einen guten Umgang finden.
Also ich glaube, jetzt mal so ein Vergleich, zum Beispiel Ernährung. Also jeder muss ja irgendwie essen. Und ich glaube, wir leben in einer Welt, in der wir uns auch vor den technischen Möglichkeiten, die sie zu bieten hatten, nicht irgendwie verschließen sollten. Die Frage ist nur, was gibt man seinem Kind zu essen und wie? Und ich glaube, dass Social Media schon vergleichbar ist mit so einer total kalorienleeren Diät, also wo du quasi eigentlich ganz viele Kalorien zu dir nimmst, die aber total nährstoffarm sind. Ja?
Nur Energy Drinks.
Genau, nur Push, also nur kurze Süßigkeiten. Und wir sind evolutorisch darauf ausgerichtet, das haben zu wollen und wir können diese Suchtmechanismen dahinter ja auch total verstehen. Wir sind auch alle auf sozialen Vergleich ausgerichtet. Das ist in der Gesellschaft auch total normal. Die Frage ist, wie bringe ich meinem Kind und auch übrigens mir selbst, also ich finde das immer ganz gut, mit sich selbst mal anzufangen, wie bringe ich mir eigentlich bei, die Vorteile von Social Media zu nutzen, ohne in den Verlust meiner inneren Stimme zu kommen? Wie kann ich mir Social Media zunutze machen, ohne Entfremdung von meinem Wesenskern zu erfahren? Und ich glaube, das allererste ist eine Bewusstwerdung, damit ich überhaupt kognitiv steuern kann. Also ich habe mal vor ein paar Jahren, und das fand ich erschreckend, also erstmal sagt dir ja das Handy auch, wie viel Zeit verbringst du überhaupt auf Social Media. Das habe ich aber innerlich immer noch voll gerechtfertigt, dadurch, dass ich dachte, naja, ich arbeite ja auch mit dem Handy und so. Ne? Also da habe ich mich noch schön selbst betrogen. Und dann habe ich im Zuge eines Medientrainings ein Social Media Tagebuch geführt. Also jeden Abend musste ich mir dann erstmal anschauen, was habe ich hier überhaupt gemacht den ganzen Tag. Und dann musste ich Revue passieren lassen, was genau habe ich denn auf Instagram, TikTok, was weiß ich, Snapchat und so gemacht. Was habe ich denn da getan? Und dann zu merken, wie ich dem ganz unbewusst zum Opfer gefallen bin und wie mich dieses Gerät manipuliert, ohne dass ich da noch irgendein Say drin habe, das hat mir persönlich ehrlich gesagt die Augen geöffnet, zu sagen, gut, jetzt fange ich an, das zu steuern. Und nur darum geht's uns ja. Wir wollen gar nicht bashen oder so. Wir wollen einfach nur sagen, hey, es geht um eine bewusste Steuerung. Es geht darum zu sagen, okay, neben den Offline-Zeiten, neben den analogen Tätigkeiten, neben der Fähigkeit, auch mal Langeweile auszuhalten. Du meintest es gerade, man wartet nicht mehr auf den Bus, ohne aufs Handy zu gucken. Probiert es doch mal aus. Also steh doch mal 20 Minuten irgendwo in der Schlange, ohne dich abzulenken und guck mal, was dann aus deinem Inneren hochkommt. Ich übrigens nutze Social Media auch zur Persönlichkeitsentwicklung. Es gibt mir so tolle Informationen, wenn ich zufällig nicht auf meinem eigenen Feed, sondern auf dem vom Algorithmus hergestellten Feed unterwegs bin und dann merke, oh, jetzt kommen hier irgendwie Gefühle von Wut oder von Neid oder von Traurigkeit oder von irgendwie Hoffnungslosigkeit oder so, dann nicht darüber hinwegzugehen, sondern dann Social Media als ein Instrument anzuerkennen, was dir Impulse aus deinem Unbewussten liefert. Also unverarbeitete Konflikte oder ungelöste Emotionen oder auch ungelebte Potenziale. Also wenn ich auf jemanden besonders neidisch bin, dann kann ich mir mal überlegen, was habe ich denn daran für einen Wunsch? Ja, was davon möchte ich denn gerne haben? Wenn mich jemand wahnsinnig aufregt, dann muss ich mal gucken, hey, bin ich mit meinen Werten eigentlich klar? Oder ist das vielleicht ein Anteil von mir selbst, den ich aber nicht leben möchte? Also triggert das einen Schatten von mir? Und dafür nutze ich Social Media. Ich nutze Social Media, um ganz klar mir zu überlegen, was sind die Interessensbereiche in meinem Leben? Und wie kann ich mich auf Social Media möglichst viel mit Inhalten versehen, die damit in Zusammenhang hängen? Und nochmal, ich habe Pausenzeiten. Also ich habe ganz klare, strikte Regeln, wann ich das ausschalte und wann ich es benutze. Und wann nicht. Aber weil ich eine Süchtige bin, nicht weil ich jetzt irgendwie so toll mir das überlegt habe, sondern weil das eine Schadensbegrenzung ist.
Ich bin ja leider auch suchtanfällig und ich glaube, wir sind da nicht die Einzigen. Ich hoffe es zumindest sehr. Ihr könnt uns ja mal Feedback geben, ob euch das,
nutzt
ob ihr euch
bitte
da wieder erkennt.
Ganz viel die Social
ich würde
Media
mich sehr,
Accounts,
ich würde ja. mich sehr freuen über Kommentare mit Verständnis. Vielleicht können wir abschließend nochmal so ein paar ganz konkrete Tipps hier raushauen, ja, die jeder ab heute umsetzen kann, ich inklusive.
Ja, wenn man
folgt doch mal ein paar Accounts, die nicht deiner politischen Meinung entsprechen, die nicht deinem sozialen Umfeld entsprechen. Folgt doch mal ein paar Accounts, die du inhaltlich vielleicht interessant findest und die dich anregen und dann nimm dir genau so viel Zeit zum Reflektieren über das, was du gesehen hast, wie die Zeit, die du aufgewendet hast, auf Social cool. Media zu scrollen.
Und vielleicht könnte man auch mal seine Feeds durchgehen und gucken, wem man vielleicht auch entfolgen könnte, oder? Wäre das nicht auch was ganz Gutes, dass man mal
super
so ein bisschen
gut.
bereinigt?
Auf jeden Fall, ja. Man könnte da ganz einfach auch werteorientiert nochmal ja. reingehen ja. und schauen, hey, weil man ja irgendwie kommt man da ja auch so, dass man vielleicht sagt, ah, noch einer im Netzwerk, noch einer im Freundeskreis, das nimmt ja auch so ja. eine Dynamik an, mehr ist besser. Und dann könnte man natürlich auch sagen, genau wie Rangit sagt, mal nach Neugierde, nach Wissensdurst, nach Lust, in
Top.
Dem Sinne nach werteorientiert,
machen.
Genau. Dann kann man natürlich auch, dann hatten wir ja schon Digital Detox, so ein bisschen Bewusstwerdung überhaupt erstmal und dann auch eben bewusste Zeiten einrichten.
Ich fand das sehr gut, wir hatten das in einer vorherigen Folge, ich weiß nicht, ob das von euch kam, der Begriff, oder ihr den auch irgendwo aufgeschnappt habt, dieses digitale Intervallfasten. Das finde ich ist ein super Tipp. Das versuche ich auch schon mehr oder weniger erfolgreich, aber ich finde es echt richtig gut, dass man sagt, bis morgens um 9 oder 10 oder wann auch immer es für euch realistisch ist, gucke ich einfach nicht auf mein Handy.
Ja, ja.
Und vielleicht ja auch mal das eigene Postingverhalten unter die Lupe zu nehmen, ne? Weil auf der Suche nach Bestätigung und davon vielleicht auch eine gewisse Abhängigkeit zu erleben, kann es ja auch sein, dass du Inhalte oder Selbstpräsentationen von dir redigierst mit dem bestimmten Ziel, Likes zu bekommen oder eine bestimmte Wirkung zu erzielen. Und immer dann, wenn ich nur noch damit beschäftigt bin, eine bestimmte Wirkung zu erzielen, dann arbeite ich an der Projektionsfläche, an dieser kleinen Leinwand meiner Persona und komme da vielleicht mit meinem echten Wesen gar nicht mehr vor. Und deshalb vielleicht auch mal ganz ehrlich zu gucken, okay, was mache ich denn eigentlich auch, um die Likes zu kriegen? Wie viel beschäftige ich mich mit irgendwelchen LinkedIn-Logarithmen? Wann wähle ich meine Posting-Zeiten? Poste ich eigentlich wirklich das, was aus meinem Inneren herauskommt und was echt interessant ist? Oder gehe ich von außen nach innen vor und überleg mir, ah, was will die Crowd jetzt hören und wie kann ich da nochmal meinen Senf auf die Wurst geben? Und sich da unabhängig zu verhalten, das ist auch wirklich schwer. Also wir erleben das ja auch. Wir haben uns selbst versprochen, weil wir ja so inhaltlich ausgerichtet sind. Zum Beispiel haben wir auch einen super Newsletter. Also wer den noch nicht abonniert hat, unbedingt auf unsere Seite gehen und den abonnieren. Also wir beschäftigen uns wirklich mit Inhalten. Und diese Inhalte sind nicht immer angenehm für alle Leute. Und das ist
auch nicht so leicht, ne?
Nicht so leicht verdaubar. Und genau. Und
auch nicht immer für uns selber, ehrlich gesagt.
Und dieser schnelle Kick, das ist eben das, was natürlich dann manchmal auch Tiefe einbußt, ne? Was vielleicht auch Ego-Eigenschaften stimuliert, so von Abgrenzung, von irgendwie Vergleich, von Überlegenheit, von Abgrenzung. Und da seinen eigenen Werten treu zu bleiben und sagen, okay, ich mache nicht den reißerischen Post, ich mache irgendwie nicht das, was so sensationsgeil ist, dass alle Leute darauf abfahren, sondern ich bleibe meinen Inhalten treu. Das ist manchmal gar nicht so einfach, weil natürlich die Leute, es gibt auch ganz viele tolle inhaltliche Accounts, die ganz viele Likes bekommen, aber es gibt eben auch welche, die dieses reißerische Business, dieses Werbende, dieses Verkaufende, da wo die Authentizität eben echt zum Konsumobjekt wird und nicht mehr echt ist, die das leben und dafür wahnsinnig viel Applaus geben, weil die Unterscheidungsfähigkeit der Menschen, dadurch, dass sie eben durchscrollen und sich gar nicht so viele Gedanken machen, nicht wirklich das in den Kontext setzen, gar nicht mehr gegeben ist. Ne? Von daher also nochmal auch die eigenen Werte sich bewusst zu machen, das eigene Selbstverständnis zu klären, um eben auch wirklich stark zu bleiben und dem nicht zum Opfer zu fallen. Das, glaube ich, ist der Aufruf dieser Folge.
Vielleicht könnt ihr auch noch mal ein paar Tipps geben. Du hattest es ja schon angeschnitten, dass man sich in seinem Offline-Leben noch mal irgendwie so ein bisschen was sucht, was auch eine Intensität oder irgendwie ein schönes Erlebnis darstellt. Also du hattest ja gesagt, sowas wie ein kreatives Hobby. Haben wir da irgendwie noch so ein bisschen was parat, dass die Leute Inspiration kriegen? Was könnte man denn im Offline-Leben nochmal verstärkt sich angucken?
Also erstmal wirkliche Beziehungspflege. Diese Netzwerkmöglichkeiten, die es in Social Media gibt, die sind total toll. Also da bin ich großer Fan. Gleichzeitig ist es aber auch eine Pseudo-Konnektivität, ne? Weil du natürlich mit diesen Menschen ja gar nicht wirklich eng und freundschaftlich verbunden bist, sondern weil es auch eher darum geht, ein digitales Gruppenerleben zu erzeugen. Von daher, glaube ich, ist es gut, im Offline-Leben bedeutungsvolle, bedeutungsvolle Beziehungen zu führen, die, und jetzt kommt's, handyfrei stattfinden. Also wir haben das ja ein paar Mal gemacht im Freundeskreis, dass wir Handy-Stacking machen. Also die Handys liegen alle gestapelt auf dem Tisch beim Essen und wer seins nimmt, bezahlt.
Ich glaube, manchmal haben die Menschen mittlerweile fast ein bisschen Angst davor, das wegzulegen, weil man einfach wirklich verlernt. Viele haben einfach unbewusst verlernt, auch in den Austausch zu treten, in die Beziehung einzusteigen, Konflikte zu besprechen, Sachen, die einen vielleicht auch stören, zu besprechen. Und da ist das natürlich auch eine herrliche Ablenkung. Und da wieder natürlich auch sich zu trauen und dafür Zeiten einzuräumen, kann am Anfang auch so ein bisschen knirschen, kann aber eben vor allen Dingen dazu führen, dass man vielleicht wieder richtig mit Menschen einfach einen wertschätzenden Kontakt hat und darüber mehr Fülle hat. Und das schließt das andere natürlich nicht aus. Und wer vielleicht auch in dieser Folge so ein bisschen merkt, dass er so leichte depressive Verstimmung und Frustration zunehmend immer bei der Konsumierung bekommt, der sollte da wirklich sich auch Unterstützung und Hilfe suchen und möglicherweise da auch jemand ansprechen. Weil das kann natürlich schnell in so einen Strudel kommen, in so einen Circulus Viciosus. Und da würden wir einfach sagen, hey, aufpassen, weil jedes Extrem ist dann nicht so gesund.
Und es ist ja auch manchmal, finde ich, gar nicht so leicht, dann hinter dieser Maske der Persona hervorzutreten und in den echten Kontakt mit Menschen zu gehen, weil du dann natürlich dich nicht inszenierst, sondern wirklich teilst, was dich berührt. Weil in dem Moment, wo du auf Social Media dein Dramatic Breakup irgendwie inszenierst, hast du ja immerhin noch die Energie, da irgendwie eine Kamera aufzustellen und irgendwie Regie zu führen für deinen eigenen Post. Und in der echten Begegnung bist du dann vielleicht viel roher und hast dann schon eher auch mit Gefühlen von Scham, Schamüberwindung, Selbstoffenbarung und so zu tun, ne? Und ich glaube, dass es auch total wichtig ist zu erkennen, dass ja auch der Sprachgebrauch total abflacht durch die Emojis und so. Und dass in der direkten Kommunikation auch ein Neuerlernen wirklich von differenzierter Emotionssprache nötig ist. Also dass man dann auch sich gegenseitig, und das ist jetzt noch ein Tipp im Offline-Kontakt, auch mal wirklich fragt, ja, wie fühlst du dich denn? Und dann ist eben nicht, ah, winky smiley oder irgendwie Sternchen smiley, sondern dann kommt vielleicht, ja gut, ne? und dann mal nachzufragen, was genau bedeutet eigentlich gut für dich? Also wie fühlst du dich, wenn du dich gut fühlst? Und dann so einen Raum überhaupt mal bestehen zu lassen, dem Gegenüber auch Zeit zu geben, sich selbst Zeit zu nehmen, das sind, glaube ich, ganz wichtige Maßnahmen, wenn es darum geht, ein Gegengewicht zu schaffen, was dir dann auch wieder ermöglicht, deine innere Stimme zu hören. Und deshalb natürlich auch der Tipp dahingehend, dass man alle möglichen Aktivitäten ausüben sollte, die einem helfen, wieder mit sich selbst mehr in Kontakt zu kommen, mit der inneren Stimme, sei es Meditation, Yoga, Gebet, Journaling, Aufmerksamkeitsübungen, Achtsamkeitsübungen. Und
ja. Es gibt ja einen großen Trend bei diesen ganzen Sachen wie Töpfern, Stricken. Also diese ganzen Kurse sprießen ja aus dem Boden. Das kann ja vielleicht auch ein gutes Gegengewicht sein. Ne? Also natürlich jedem das, was Spaß macht. Aber
ich glaube, dass das auch ein Ausdruck davon ist, was uns eben fehlt in der digitalen Welt, weil du ja im Grunde genommen nur ein ganz geringes Selbstwirksamkeitserleben hast. Selbst wenn du Applaus bekommst für das, was du postest, dann ist das von sehr kurzer Dauer. Also das hält einen Tag max und dann ist es auch schon wieder vorbei. Und außerdem bist du dann ja ständig unter dem Druck, genau das gleiche Image wiederherzustellen und dann wieder die Likes zu bekommen. Und wenn du so einen ganz ehrlichen Teller töpferst, dann ist das irgendwie viel weniger druckbehaftet, es ist viel weniger auf Produktivität und auf Außenwirkung. Und es ist echt, und du weißt, was du getan hast, und du bist in dem Moment auch in eine Tätigkeit versunken gewesen, die automatisch dazu führt, dass dein Inneres sich öffnet, dass du wieder mehr von dir selbst auch wahrnimmst.
Danach kann man immer noch einen Filter draufsetzen. Also es ist Win-Win.
Wenn man dann postet den Teller.
Win-Win. Genau. Und eventuell auch einen Aschenbecher posten. Also,
Das finde ich zum Beispiel auch spannend. Wir machen das manchmal mit Freundinnen auch, dass es auch Postverbote gibt. Also dass wir auch wirklich sagen, hey, dieses Erleben wird nicht gepostet, ja, weil es dadurch natürlich auch schon immer ex ante gefiltert wird, weil du die ganze Zeit daran denkst, okay, wie kann ich das jetzt nachher besonders toll darstellen? Und die nicht geposteten Events, das sind die, in denen dann eben auch echtes Erleben stattfindet.
Da vielleicht noch ein Satz zu, das ist ja nur, weil wir es angeschnitten haben, aber für Jugendliche oder auch gerade, sage ich mal, eher Schutzbefohlene, ist es total wichtig, dass es eben auch schützende Räume gibt. Und das, das nimmt natürlich ab. Also dadurch, dass eigentlich fast alle überall die Kamera draufgehalten wird und überall gefilmt wird und überall, das betrifft uns ja alle, dass eigentlich nichts bleibt mehr irgendwie, dass man auch mal einen kleinen Fehler gemacht hat oder irgendwie einen Stolperer im wahrsten Sinne des Wortes. Und da vielleicht sich auch immer wieder dran zu erinnern, hey, wir sind alles Menschen und wir haben es auch irgendwie verdient, dass man respektvoll und wertschätzend mit einem umgeht und dass man sich auch entwickeln darf und nicht immer alles muss perfekt sein oder jeder muss schon alles können.
Und ich finde, dass es da auch darum geht, ein Gefühl dafür zu entwickeln, dass die Privatsphäre eben ganz häufig auch dem digitalen Ego zum Opfer fällt. Und genau wie du sagst, dass man die Leute und auch sich selbst davor schützt.
Also wenn man natürlich eine Person öffentlichen Lebens ist, dann ist es vielleicht nochmal ein bisschen anders, aber auch die brauchen natürlich ein Privatleben.
Ich finde, ihr habt also das hier richtig, richtig rausgefeuert. Rangit und Johann waren hier kaum zu stoppen. Ihr müsst die mal in die Gesichter, müsstet die mal sehen. Ich finde, das hat also mir auf jeden Fall ganz viel Impulse gegeben. Ich werde heute damit starten. Wir sind ganz gespannt, was diese Folge in euch so bewegt hat. Teilt das gerne mit uns. Also es geht für jede Folge. Bitte schreibt uns auf allen Kanälen. Wir antworten immer und sind total interessiert daran, was ihr euch vielleicht auch wünscht von unserem Podcast für Themen. Also bitte tretet gerne mit uns in den echten Kontakt, aber über die sozialen Medien. Und wir freuen uns natürlich auch über eine 5-Sterne-Bewertung auf den Podcast-Plattformen. Vielen Dank.